Ich freue mich wieder mal dürfen, unter FEG-Kreisen zu sein. Ich habe nämlich auch eine FEG-Geschichte. Ich war 10 Jahre in einer FEG, 8 Jahre in der Gemeindeleitung übrigens. Es ist etwas Wunderbares, in einer Gemeindeleitung dabei zu sein. Es ist nicht nur die Verantwortung, es ist etwas sehr Schönes, das ihm Gott brauchen und prägen kann. Und ich war sogar in der Leitung, oder nein, Leitergeschäftsstelle von der FEG Schweiz 1,5 Jahre. Und von dort her hatte ich sehr viel mit der FEG zu tun. Und ja, es ist mir etwas Neues. Auch wenn ich jetzt in Krishna bin, für mich war aber das Schildchen aussen an der Tür nie so wichtig. Ich habe EGW-Erfahrung, ich habe Landeskirchen-Erfahrung. Ich bin nach meiner Drogenzeit zum Glauben gekommen. Und von dort her war für mich wichtig, mit den Menschen unterwegs zu sein, die Jesus lieb haben und begeistert sind von diesem wunderbaren Gott. Und da ist das Schildchen aussen an der Tür nicht so wichtig. Versteht ihr mein weit weg Berndeutsch? Oder so? Ist es gut? Sonst würde ich versuchen, etwas höher zu kommen mit meinem Deutsch. Aber es ist mir lieber, wenn ich Berndeutsch bleibe. Gut. Ja, der Thomas hat gesagt, ich habe viel mit Geld zu tun, wie die meisten von euch, oder vermutlich alle von euch auch. Wir kommen nicht drum herum. Wegen dem Geld. Für mich ist es so, ich bin ein Praktiker, ich habe auch über einen Praxisweg gelernt, Buchhaltungen zu machen. Ich habe nie eine Ausbildung als KV gemacht, bin aber später Ausbilder von KV-Stiften. Ich habe es einfach über Learning by Doing. Und von dort her habe ich mich viel befasst damit. Hatte, als ich das IGW-Studium angefangen habe, 2002, meine Stelle jetzt in Buchs, Zürich übrigens, ist meine erste Stelle als Pastor. Als ich dort angefangen habe und mit 4 Kindern, zwischen dann zumal, wenn ich es recht im Kopf habe, 6 und 12, habe ich mir schwer überlegen, wie finanzieren wir das. Wir haben kein Geld auf der Seite gehabt. Ich habe immer gesagt, meine 4 Millionen, die kommen langsam in den Kindergarten oder in die Schule. Und von dort her, wie machst du das? Und dann habe ich mich angefangen befassen, nochmal ganz neu mit Finanzen. Dann habe ich gesagt, aber wenn ich mich schon damit befasse, will ich wissen, was Gott dazu sagt. Und ich habe mich angefangen auseinandersetzen mit der Bibel im Blick auf Geld. Und habe dort sehr viel entdeckt. Der Thomas hat gesagt, in der Bibel steht viel zum Umgang mit Besitz und Geld. Zum Teil als Beispiel, zum Teil aber ganz konkrete Handlungsanweisungen. Was denkt ihr? Wie viele Verse gibt es, die das Thema beinhalten? Als kleiner Vergleich über den Heiligen Geist gibt es etwa 300 Verse. Was denkt ihr, wie viel gibt es zum Thema Besitz und Geld, Umgang damit? Wer bietet? 95? 195, Entschuldigung. Pardon? 500? 700? Wer bietet mehr? 3.500. Also, ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich selber habe es nicht zählt, aber ich habe einen Theologen kennengelernt, der das zählt hat, und er hat gesagt, etwas über 2000 Verse. Gewaltig viel. Wieso redet Gott so viel über Geld? Ganz einfach. Weil er weiss, dass wir über Besitz und Geld nicht drum herum kommen, ist da die Schule lassen. Wir sind alltag mit Besitz und Geld konfrontiert. Wir kommen gar nicht daraus raus. Wir können es da nicht rauslösen. Sonst müssten wir aus dieser Welt raus. Und Gott, wir haben ja wirklich einen genialen Gott. Gott sagt dann, okay, wenn schon so viel Besitz und Geld rum ist und ich euch die Möglichkeit habe gegeben dazu, dann machen wir auch etwas damit. Und darum haben wir heute das Thema Gottes Geldfluss. Denn Gott braucht Geld. Aber, ich nehme jetzt das ein bisschen weg, damit ihr da auch noch etwas seht, es wird noch mehr geben. Er braucht Geld, aber nicht, weil er es nötig hat, sondern weil es da ist. Und heute werden wir jetzt weniger praktisch sein, heute werden wir jetzt mehr so ein bisschen mal schauen, was ist die Grundidee, wie Gott mit Besitz und Geld möchte umgehen, respektive er uns darin nimmt. Und da fangen wir wirklich ganz am Anfang an, nämlich dort drin, dass Gott alles hat geschaffen. Das Universum, der Planet, wo wir drauf sind, bis hin im Mikrokosmos. Wir müssen mal auf YouTube das Film 10 hoch 10 schauen. Da seht ihr, wie man rauszoomt ins Universum und ab in den Mikrokosmos. Wie alles, was Gott geschaffen hat, strotzt von seiner Fantasie, seiner Kreativität und seiner Lebensfreude. Das ist gewaltig. Und irgendwann hat er eine Idee gehabt und hat gesagt, ich könnte mal einen Thomas machen, Thomas Kasper. Könnte ich mal machen. Und er hat die Idee, er gefunden, ist so gut, die machen ich und da sitzt er. Gut, er hat den Weg gehabt, bis er da gesessen ist, aber Gott hat es gemacht. Und so hat er es auch mit dir gehabt. Du bist mal eine Idee von Gott gewesen. Und dann hat er gesagt, hey, die Idee gefällt mir so gut. Ich mache sie, ich lasse Realität werden. Und er hat gesprochen, er hat geschaffen und du bist da. Und Gott freut sich ab dieser Idee. Gott freut sich ab der Idee, die Realität geworden ist, die da sitzt, jetzt heute Morgen hier drinnen. Und du kannst sicher sein, über jeden Menschen, den Gott geschaffen hat, freut er sich, weil er sich über alles freut, was er geschaffen hat. Zugeben, nicht über alles, was wir machen, freut er sich, aber über das, was wir da sind und wie wir sind und was wir für Potenzial haben, da freut er sich drüber. Und weil Gott alles geschaffen hat, gehört ihm auch alles. Er ist Herrscher über allem. Jetzt muss ich schauen, dass ich da irgendwie noch dazukomme. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Also der David hat schon eine wahnsinnig gewaltige Ausdruckskraft können in die Worte legen. He? Das ist der Gott, den wir haben. Und denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Gott gehört alles, weil er alles geschaffen hat. Und darum ist auch alles unter seinem Verantwortungsbereich. Alles, was existiert, ist im Verantwortungsbereich von Gott, weil er es geschaffen hat und weil es ihm gehört. Und Gott sagt hier, er ist der Versorger, er sorgt für alles. Aber wie es Gott so hat, er liebt Jobsharing. Er liebt es, das mit uns zusammen zu machen. Und so sagt er auch, bei der Versorgung sagt er, hey, zuerst kommt zu mir und dann machen wir es miteinander. Darum trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, das ist das, was er vorher erwähnt, leset mal das 6. Kapitel im Matthäus-Evangelium, Essen, Trinken, Kleidung, all das wird euch zufallen oder hinzugefügt werden. Gott stellt alles zur Verfügung, was es braucht. Zuerst mal angefangen mit dem Leben. Du lebst. Das ist schon Teil von Gottes Versorgung. Dort fängt es an. Dann gibt er Gaben, Möglichkeiten, Potenzial, Erfahrungen, Möglichkeiten, wo du kannst etwas lernen kannst. All das ist von Gott. Wenn du Angestellter bist, ist es Gott, der es ermöglicht, dass du eine Arbeitsstelle hast. Wenn du ein Geschäft hast, ist es Gott, der dir Aufträge gibt. Und wenn du auf andere angewiesen bist, dann gibt Gott dir ein Umfeld, das dich trägt. Und all das ist Teil von Gottes Plan, nämlich Job Sharing mit dir und mit mir. Und ich finde es absolut Hammer, wie Gott dort noch viel Kreativität reinbringt. Überleg dir mal die Gefühle, die wir haben. Die Gefühle, die wir einsetzen können, auch gerade was die Versorgung anbelangt. Wir haben Leidenschaften, die wir am Arbeitsplatz oder in einer Ausbildung zur Entfaltung bringen. Und wir haben Mitgefühl, wo wir andere mittragen können, wo wir andere mitversorgen können. Oder ein anderes Beispiel. Hast du dir mal schon überlegt, wie vielfältig die Geschmacksrichtungen sind, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat? Allein schon, wenn du die Beere anschaust. Es gibt so viele feine Geschmäcker, die Gott reingelegt hat. Er hätte einfach können sagen, Mensch, Manna, lenkt. Ja. Und wir würden jeden Tag unser Manna knabbern. Aber nein, Gott hat gesagt, hey, ich will mehr. Und er hat uns die Freude gegeben an verschiedenen Geschmäckern. Meine Frau liebt Schoki, sie hat leider nicht kommen können heute. Sie liebt Schoki. Für mich Schoki, ja, könnte man verzichten drauf. Bombchips, da habe ich dann mehr Mühe. Und so hat jeder seine Geschmäcker, oder? Und das ist Ausdruck von Gottes Kreativität und Freude. So einen genialen, vielfältigen, fantasievollen Gott haben wir. Hast du das schon überlegt? Und der Gott will die Versorgung mit dir zusammen machen. Der Gott will uns versorgen. Und dazu hat er ein Finanzsystem aufgezeigt, wie er es denkt, wo wir miteinander anschauen wollen. Das Finanzsystem, das entdecken wir sicher zuerst mal im Alten Testament schon, beispielsweise durch Gebot. Da gibt es ganz viele Gebote. Ich weiß nicht, ob jemand gestern hat die Losung gelesen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass Gott der Schützer ist von den Armen. Und wenn ihr schaut, jetzt geht das Erste, was ich aufgeschrieben habe, Unterstützung von sozial Schwachen, Witwen, Waisen und... Oh, Entschuldigung. Ich lasse das lieber die Leute, die kreativ sind, wieder herrichten. Gott möchte die Fremden versorgen. Das ist ein Top-Thema zur Zeit, wenn wir schauen, oder? Wo die Fremden kommen und versorgungsabhängig sind. Ein Top-Thema. Gott hat das schon dann gewusst. Gott hat uns klare Zinsvorschriften gegeben. Eigentlich. Ganz genau. Kapital soll kein weiteres Kapital generieren, wenn wir genau schauen. Bis hin zur Pacht, wo auch die Pacht nicht so zu mehr Geld führen. Das, was Ertrag zusammenkommt, das gehört dem, der pachtet. Gott hat geschaut, dass es möglichst nicht Abhängige gibt. Und er möchte, dass die Leute frei sind. Gott möchte, dass du und ich frei sind. Auch frei von Schuld. Und darum hat er ein Erlassjahr alle 7 Jahre eigentlich eingerichtet, wo alle 7 Jahre die Schulden einfach weg waren. Und das waren fixe Jahre. Das war nicht einfach von denen, wo ich skippe 7 Jahre, sondern das war festgelegt, welches Jahr, welche Jahrzahl. Und wenn ich im dritten Jahr von diesem Zyklus das Darlehen aufgenommen, entweder habe ich es abgezahlt bis zum 7. Jahr, das war im Interesse des Gläubigers. Oder dann ist es verfallen an dem 7. Jahr. Das ist einfach weg. Und ich war wieder frei von Schulden. Gott möchte, dass wir frei sind von Schulden. Und alle 50 Jahre wäre das Jubeljahr gewesen. Man weiss bis heute nicht, ob sie je gelebt wurde. Da sind sich die Forscher noch ein bisschen uneins. Heute können wir nicht bei diesem Zyklus einsteigen mit den 50 Jahren. Das mit den 7 Jahren wäre spannender, wenn ihr überlegt, Staatsverschuldungen beispielsweise, alle 7 Jahre weg. Ich bin überzeugt, wenn wir nach dem würden leben, wir wären viel freier. Wir wären viel mehr in der Beziehung zueinander und zu Gott, als in dem Materiellen verhaftet. Zugegeben, wir hätten nicht die technische Entwicklung, wir hätten nicht den Luxus, wir hätten aber auch nicht die Schere zwischen Arm und Reich. Gott hat sich sehr viel überlegt. Und Gott hat auch für das, was er will, wir haben ja gelesen, nach seinem Reich trachten, für das Reich hat er auch Kanäle definiert. Kanäle, wie er möchte, dass mit Geld umgehen wird, um die Beziehung zu ihm zu fördern. Und so hat er für den Ort und die Leute, die in diesem Dienst sind, für die Beziehung zu ihm zu fördern, auch Kanäle definiert von Versorgung. Mit den verschiedenen Opfern. Die Opfer sind in die Stiftshütte, respektive in den Tempel gebracht worden. Mit verschiedenen Abgaben. Das hat damit zu tun, heute können wir das mit Steuern vergleichen, das hat damit zu tun, dass, wo Gott die Gebote hat gegeben, da ist es darum gegangen, dass Gott der König ist. Das war eine Theokratie, keine Monarchie, keine Demokratie, sondern eine Theokratie. Theos, Gott, ist der, der über allem herrscht. Und darum hat er auch sozusagen die Steuern eingezogen, für das gesellschaftliche Leben strukturiert und organisiert werden konnte. Und er hat Zehnten verlangt. Aber hast du gewusst, dass es 3 Zehnten hat gegeben? Genau genommen. 30%. Vielleicht zur Entlastung, es ist nicht ganz 30%. Der erste Zehnte, das ist der, der in den Tempel geht. Das ist das, was man den Priester gibt, in den Tempel hinein. Und da haben die Priester davon gelebt, aber auch der Tempel ist davon erhalten worden, der Tempelbetrieb ist erhalten worden davon. Der zweite Zehnte, der hat sich jeden auf die Seite getan, dass er beispielsweise am Passafest oder Laubhüttenfest hat Pilgerreise nach Jerusalem können machen. Ich sage auch immer ganz salopp, Gott hat noch für die Ferien gesorgt. Und der dritte Zehnte, der, und da sind sich sogar die Juden in der Überlieferung uneins, ob der erste Zehnte ersetzt oder zum ersten Zehnten dazukommt, der ist jedes dritte Jahr und der ist an die Armen gegangen. Er konnte auch an arme Priester und Leviten gehen, aber er ist an arme gegangen. Dass diese Sachen für den Stamm Levi waren, hat einen ganz einfachen Grund, weil der Stamm Levi war der Einzige, der kein Land bekommen hat bei der Verteilung des gelobten Landes, das Gott ihnen geschenkt hat. Weil sie haben den Dienst gehabt, die Beziehung zwischen dem Volk Israel und Gott zu stärken, zu fördern, zu ermöglichen. Und weil sie darum kein Land hatten, weil sie einen anderen Dienst hatten, hat Gott gesagt, okay, dann schauen die anderen dafür. Und hat es so eingerichtet und hat gesagt, ich schaue, dass alle jederzeit genug haben. Schauen wir einen Blick ins Neue Testament. Im Neuen Testament, da finden wir nicht so viel Gebot. Nämlich eigentlich nur eins, können wir sagen, dass wir nicht Gott und dem Mammon dienen können. Das geht nicht. Gott möchte nicht, oder hat sich entschieden, nicht mehr mit äusseren Geboten uns wollen, auf dem Weg zu führen, sondern mit einem anderen. Hat jemand heute die Losung gelesen? Die merken, ich lese die gerne. Hat jemand heute die Losung gelesen? Geht es genau? Das ist doch genau das Thema. Gott hat uns ein fleischiges Herz gegeben, statt einem steinernen, damit wir seine Gebote aus dem Herz raus halten können. Und das möchte Gott, er möchte unsere Herzenshaltung, uns von innen raus verändern, uns von innen raus auf einen Weg nehmen, den er gedacht hat für unser Leben. Weil wenn wir in dieser Idee von ihm leben, dann kommt unser Leben zur Entfaltung. Und Gott hat auch nur einen Kanal definiert. Und der Vers aus dem 2. Korinther, das ist einer meiner absoluten Lieblingsversen, aber er ist so dicht, ich kann ihn immer noch nicht so richtig ganz auswendig. Das ist ein paulinischer Satz, so etwas hat nur der Paulus fertiggebracht. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Also Gott gibt vor allem überreichlich. Und dann, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, das musst du über die Zunge gehen. In allem, alle Zeit, alle Genüge. Das ist gewaltig. Gott möchte, dass wir immer genug haben. Es steht nicht Luxus, es steht genug. Und dann, als es über dem genug ist und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott möchte, dass wir jederzeit genug haben und sogar darüber hinaus haben, für das wir das tun können, was er will. Und was möchte Gott. Wenn wir das vergleichen, Altes und Neues Testament, im Alten Testament ist es darum gegangen, dass wir mit dem, wie wir mit Besitz und Geld umgehen, Gott ehren. So wie wir mit unserem ganzen Leben sollen Gott ehren. Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen und in dieser Ehre Gottes sollen wir auch leben. Auch im Umgang mit Finanzen. Und dass die Beziehung zu ihm darf gestärkt werden, sollen wir auch spezielle Projekte wie die Stiftshütte oder wie der Tempelbau ermöglichen, dann zumal. Es sollen Tempeldiener, die den Dienst haben, uns oder das Volk Israel dann zumal, in der Beziehung zu Gott zu stärken, zu fördern, zu unterweisen, die sollen finanziert sein. Und das ganze Volk soll finanziert sein, schlussendlich alle Menschen. Im Neuen Testament ist es komplett über den Haufen geworfen, ganz anders. Es geht nämlich darum, dass wir Gott ehren. Nein, ist natürlich das Gleiche. Wir sollen Gott ehren. Und die speziellen Projekte sind nicht mehr ein Tempel und eine Stiftshütte, sondern sind vielleicht Gemeinde vor Ort. Gemeinde weltweit auf Mission. Ich habe übrigens den PowerPoint auch abgegeben. Den musst du nicht föteln. Gott möchte, dass die Beziehung zu ihm von allen Menschen gelebt werden kann. Und darum möchte er auch die Verkündigung und die Leute, die das von den Tempeldiener und den Priester übernommen haben und in der heutigen Form, in dem heutigen Projekt, eben mit Gemeinde und Mission, dass die davon leben können. Ich bin einer davon, der Thomas ist einer davon. Aber er möchte, dass all seine Kinder versorgt sind und er möchte, dass alle Menschen versorgt sind. Gott möchte, dass alle jederzeit genug haben. Und all die Gebote sind Mindeststandard. Es steht nie in der Bibel, gib ja nicht mehr als der Zehnte für das, gib ja nicht mehr als das Opfer, gib ja nicht mehr als die Abgabe. Das sehe ich nie in der Bibel, also ich habe geschaut, ich habe es wirklich nie gefunden. Sondern es ist ein Mindeststandard, damit alle jederzeit genug haben. Und so ist das ganze Finanzsystem, das Gott ausgerichtet hat, ist genau auf diesen Punkt ausgerichtet. Alles, was Gott möchte, alles, was Gott gegeben hat an Anregungen, eben die über 2000 Verse da drin, die gehen darum, dass alle jederzeit genug haben. Ist es nicht ein genialer König, den wir hier haben? Ein König, der sagt, hey, ich möchte alle Menschen versorgen. Ich möchte meine Verantwortung wahrnehmen für alle Menschen. Aber ich möchte die Verantwortung teilen, indem ich meinen Menschen, die ich geschaffen habe, Vertrauen gebe, dass sie da mittragen. Ich ehre sie mit einer Mitverantwortung. Das ist ein wunderbarer König, den wir haben. Denn Gott hat nicht nur die Versorgung so, als Ziel, hat noch viel zu grösser und die hat jetzt die Predigtserie parallel wichtig, unwichtig und ich denke, das geht genau in das hinein. Gott hat nämlich das grösste Projekt von der Weltgeschichte vor. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Hey, überlegt das, alle Menschen. Coca-Cola hat mal gesagt, sie möchten 90%, später haben sie, glaube ich, gesagt, 95% von der Weltbevölkerung erreichen mit einer Coca-Cola-Verkaufsstelle in einer brauchbaren Nähe. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sie gesagt haben. Dort haben sie 5% rausgelassen. Ich weiß nicht, wie sie heute anstehen oder was sie heute sagen. Also ich wusste genau, oder ich denke genau gewusst, dass die 5%, die nicht sind, die von 95 auf 100, dass die gleich viel Aufwand bedeuten wie die anderen 95%. Aber Gott sagt, nein, ich verzichte auf keinen. Mir ist jedes Leben so wichtig. Und er möchte, dass alle hören, wer er ist. Dass alle Menschen erfahren, wer er ist. Und für das braucht es Verkündigung. Wenn wir nicht davon reden, wer macht es denn? Wie soll jemand erfahren, wie wunderbar und gross und genial der Gott ist? Und der Gott sie liebt, wenn sie ihnen niemand sagt. Und darum sollen wir verkündigen. Und das geht uns alle an. Wir werden im nächsten Jahr, 2017, voraussichtlich wieder live on stage haben. Das ist eine der Möglichkeiten. Ich hoffe nicht die einzige, die du nützt. Sondern dass du in deinem Alltag, dem, wo du mit Menschen unterwegs bist, das ernst nimmst und ein Verkündiger bist. Aber zugeben, manchmal sind nicht die Worte das Richtige, manchmal braucht es etwas anderes, und das weiss Gott. Und darum hat er nicht nur die Verkündigung, sondern die tätige Nächstenliebe. Da gehört Versorgung dazu. Aber das ist Gottes Projekt, dass alle Menschen seine Liebe erfahren, durch Wort und durch Tat. Und das Projekt ist ein wichtiges Projekt, weil es um Leben geht. Gott ist es nicht egal, wenn dein Nachbar, deine Mitarbeiterin, deine Kollegin oder dein Kollege, der Mensch, der dir begegnet, wenn er auf ewig verloren geht. Das ist Gott nicht egal. Und ich hoffe dir auch nicht, sondern das ist wichtig, weil da geht es um Leben, da geht es um ewiges Leben. Und weil das viele Leben sind, wenn wir schauen in die Welt, viele Menschen kennen den Gott nicht, ist es Projekt, das viel Geld braucht. Und es braucht jeden. Gott hat gesagt, es gibt keinen, den ich nicht möchte einsetzen für das. Keinen. Er möchte jeden einsetzen für das. In dieser Unterschiedlichkeit, wie Geschmacksrichtungen sind, auch seine Gaben und die Möglichkeiten, die wir haben. Aber er möchte jeden brauchen. Gottes Finanzsystem heisst eigentlich nichts anderes, dass Gott alles gehört. 100% von allem gehört Gott. Was du im Portemonnaie hast, gehört nicht dir, es gehört Gott. Du bist Besitzer, Gott ist Eigentümer. Das wäre die juristische Form davon. Aber Gott versorgt dich auch mit 100%. Er gibt dir Anteil daran. Alles, was du hast, ist von Gott geschenkt. Das dürfen wir nie vergessen. Manchmal sind wir so, jetzt habe ich wieder etwas geleistet. Lohn ist vom Konto sichtbar, neue Lohnerhöhung. Wow, yes, ich habe wieder super gemacht. Ja, aber warum? Weil Gott mir super gemacht hat und weil mir Gott Fähigkeiten und Möglichkeiten gegeben hat. Es ist von Gott, nie vergessen. Und wir sind allein Verwalter. Wir sind Treuhänder von Gott. Wenn du dein Geld einem Treuhänder gibst, erwartest du, dass er es in deinem Sinn einsetzt. Dann erwartest du, dass er nicht einfach alles in den eigenen Sack hineinpackt. Und genau so möchte Gott, dass wir mit dem umgehen, was er uns gibt. Gott möchte, dass wir seine Versorgung weitergeben, dass sein Geldfluss, den er zu uns lässt, fließen, dass sein Versorgungsfluss, den er zu dir lässt, fließen, dass der durch uns weitergeht. Damit schwache Bedürftige können genährt sein, versorgt sein und damit sein Reich gebaut wird. Und er möchte, dass das nie versiegt. Auch nicht bei einem Missionar oder bei einer Gemeinde, sondern dass es immer weitergeht. Überall. Ich sehe nie in der Bibel, dass es niemand versacken, sondern es soll immer weitergehen, damit alle versorgt sind. Darum bin ich auch der Meinung, dass auch wir als Gemeinde sollen Zehnten weitergeben. Die Frage ist dann ja, was geben wir weiter? Opfer, Zehnte, Abgabe, wenn wir das alles zusammenzählen, dann ist das ziemlich ein Schübeli, das zusammenkommt. Eben, je nachdem, wie man es auslegt, ist es 20-23,3% allein beim Zehnten. Denn die Opfer dürften fast in die ähnliche Grössenordnung kommen, nicht ganz. Bei den Abgaben, da ist man uneins, da hat man nicht ganz genaue Angaben. Ja, gut, die Abgaben, haben wir ja gesagt, das sind Steuern, die zahlen wir ja hoffentlich. Oder? Es ist dann wieder die Zeit der Steuererklärungen. Schau auch das als Dienst an Gott an, wie du deine Steuererklärung ausfüllst. Opfer oder Zehnte? In der Bibel steht, dass es keine Pflicht mehr ist. Weil Gott eben nicht mit äusserlichen Geboten möchte uns dran halten. Wir sollen das aus fröhlichem Herz raus tun. Wir sollen das tun, nicht aus einem Zwang raus. Und wenn du jetzt manchmal Kollekten einlegst, bei uns gehen noch Kollektenkörbe durch, da spürt es noch jeden Sonntag. Aber ja, wenn du merkst, dass du so die Zähne so ein fast nicht auseinanderbringst, wenn du hineinlegst, oder wenn du es nicht willst, geben willst, dann lass sein. Gott kann zwar auch dann mit deinem Geld sehr gut anrichten. Gott hat immer die Möglichkeit, super Sachen zu machen. Aber Gott möchte eigentlich, dass du es aus Herzen heraus machst. Weil Gott möchte, dass das, was du gibst, Ausdruck von deiner Beziehung ist zu ihm. Und er legt den Segen drauf. Er sagt, hey, wenn du dich darauf einlässt, ich werde es segnen. Wenn du dir mich anvertraust, alle Gelddinge, ich werde dich segnen. Der Vers aus Maleachi, den möchte ich noch lesen. Bringt aber die Zehnten, nicht eine, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten in Fülle. Gott möchte uns versorgen und er möchte uns segnen. Es gibt leider, gerade aus diesem Vers, noch mit zwei, drei anderen Bibelstellen zusammen, eine falsche Theologie, die verkündet, dass wenn wir Gott den Zehnten geben, er uns das gleiche Geld hundertfach wird zurückgeben. Dass das, was wir Gott geben, dass er das eins zu eins und vermehrt wird zurückgeben, das ist falsch. Entschuldigung, das ist nicht der Gott, den ich in der Bibel so viel davon habe schon gelesen und habe kennenlernen. Der Gott, der mir jeden Tag wieder neue Kraft gibt. Der Gott vor Güte und vor Gnade. Er tut uns versorgen. Aber Gott geht es nicht darum, dass wir Wohlstand haben. Wohlstand kann Ausdruck von Segen von Gott sein, ganz klar. Aber es ist nicht das Grundprinzip, das für jeden gilt. Es gibt auch arme Christen, die ganz tief im Glauben sind und die von Gott reich gesegnet sind. Aber nicht materiell. Der Segen hier, den Gott anspricht, der ist nicht definiert als materiell. Er sagt nicht, ich wirfe euch Geld oder Schaf oder weiss nicht was ab dem Himmel. Sondern er wird Segen schütten. Und der Segen kann auf ganz unterschiedliche Art sein. Das, was wir weitergeben, soll also Ausdruck von unserer Dankbarkeit sein, von unserer Liebe und unserem Vertrauen. Was vertraue ich Gott? Was traue ich Gott zu? Traue ich Gott blind zu, indem ich etwas weitergebe? Und ein Zehnter kann eine gute Anregung sein, für wo ich anfange. Eben das Mindestmass sozusagen. Traue ich das Gott blind zu, dass er mich versorgt, wenn ich einfach sage, okay, und ich gebe? Oder zweifle ich daran? Und wenn wir hier in der Schweiz sind und darüber reden, können wir auch sagen, hey, wieso nur der Zehnte? Uns geht es doch so gut. Nochmal, im 2. Korinther steht von Genüge und nicht von Luxus. Brauche ich immer das neueste Handy, brauche ich immer die zweite Auslandferien, brauche ich das neueste Auto oder das luxuriösere und so weiter. Oder genügt es, wenn ich ein Auto habe, das einfach fährt, beispielsweise. Der John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, hat mal gesagt, verdien so viel du kannst, spar so viel du kannst, gib so viel du kannst. Er hat auch gesagt, wenn man bei meinem Tod mehr als 10 Pfund in meinen Säck findet, dann schimpft mich ein Lügner und verscharrt mich im hintersten Loch. Wir hätten ihn nicht so verscharren müssen. Der Mark Patterson, das, was er da sagt, wenn Gott dich finanziell segnet, steigere nicht deinen Lebensstandard, steigere deinen Gebensstandard. Das tut mich jedes Mal wieder ganz neu treffen. Ganz neu herausfordern, aber auch ganz neu ermutigen. Und ich möchte mich da hoffentlich auch ermutigen damit. Aber wieso fällt uns das so schwer? Wieso fällt es so schwer, unseren Lebensstandard zu erhöhen, statt dem Lebensstandard? Ich möchte es euch mit einem Bild zeigen. Oder Bild mit Gegenständen. Wir schauen durch unser Herzensfenster auf die Welt. Hoffentlich etwas sauberes als das. Wir sehen unsere Mitmenschen. Wir sehen Gott. Wir sehen das Leben und die Welt. Aber sobald ein feiner Silberfaden reinkommt, sehen wir nur noch uns. Vielleicht im Hintergrund noch ein bisschen Publikum, aber im Vordergrund bin ich. Es braucht so wenig, es ist eine Silberfolie. Es braucht so wenig und wir sehen nur noch uns. Und ich glaube, das ist auch im Umgang mit Geld so. Es braucht manchmal so wenig und wir sehen nur noch uns, statt Gott, statt der Mitmensch, statt die Idee von Gott für das Leben. Schau, dass dein Herzensfenster keine Silberfolie bekommt. Nicht von Silber geprägt ist, sondern vom Blick auf Gott und auf die Nächste, wie es das doppelte Liebesgebot da sagt. Und dann setzt Gott an die erste Stelle. Richte deinen Blick auf ihn aus. Richte dein Leben auf ihn aus. Und du auch deine Entscheidungen so ausrichten, dass sie auf Gott ausgerichtet sind. Von dieser Beziehung von Gott aus gehend. Und du deinen Umgang mit Geld ebenso von Gott ausgehend prägen. Wenn ich Menschen begleite in finanziellen Situationen oder auch Firmen, aber vor allem bei Menschen sieht man es, wenn ich da in Familie- oder Einzel-Single-Haushalt-Budget hineinsehe, ich sehe es dort mehr über die Beziehung von Gott als bei allen anderen Sachen, die ich bei dieser Person sehen kann. Ich bin fest überzeugt, dass nichts so unser Vertrauen und unsere Beziehung zu Gott dokumentiert, wie unser Umgang mit Geld. Und darum glaube ich, sagt Gott so viel dazu. Darum bin ich fest überzeugt, dass Gott uns so möchte unterstützen drin, dass es von dem geprägt ist, was er möchte, was zum Leben führt, was zum Leben entfalten führt. Und degradiere Gott nicht zum Almosenempfänger. Ich habe noch nicht so lange eine Gemeinde begleitet bei den Finanzen. Dort ein bisschen reingesehen. 2-3 Sitzungen dabei gesehen. Und dort ist es um eine Zehnte gegangen. Die Gemeinde hat sich vor ein paar Jahren entschieden dazu, dass sie möchte 10% von den Einnahmen weitergeben. Also 10% von den Nettoeinnahmen. Das macht auch Sinn, wenn man etwas handelt, dass man dort den Gewinn anschaut. Aber dass sie 10% von dem möchten weitergeben. Und dann, im dritten Jahr, waren die Einnahmen nicht so hoch gewesen. Ein bisschen wenig Spenden gehabt. Und wenn man die 10% hat gezahlt von den Einnahmen, dann hat es eine rote Zahl gegeben, Defizit. Man musste das Eigenkapital spürbar reduzieren. Es wäre noch nicht dramatisch existenziell gewesen, aber es wäre spürbar gewesen. Und ich war an dieser Sitzung, wir haben darüber diskutiert und dann ist relativ schnell gekommen, wir geben einfach noch das, was übrig ist. Und dann haben sie angefangen zu diskutieren, ich bin nebenan gesessen. Und als sie wollten das entscheiden, haben sie gesagt, darf ich noch schnell. Wie wichtig ist euch Gott? Ja, Gott ist, darum sind wir ja da, das ist das Wichtigste. Ich sage, gut, und wieso zeigt ihr es nicht bei dieser Entscheidung? Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, Gott ist das Wichtigste. Gott steht an erster Stelle. Und in den Finanzen ist er an letzter Stelle und bekommt noch, was übrig ist. Das kann doch nicht sein. Es gibt Situationen, wenn ich jetzt Leute begleite, die in Schulden sind, dass sie sagen, du zahlst jetzt nichts an Zehnte, sondern du musst zuerst deine Schulden bereinigen. Weil Gott möchte zuerst, dass wir frei sind. Es gibt so Situationen. Aber grundsätzlich soll unser Umgang mit Geld von Gottes Idee prägt sein und von unserer Beziehung mit Gott. Und wenn wir das so ausrichten, dann sammeln wir Schätze. Oh, pardon. Ja, stimmt, die Folie habe ich auch noch. Ganz konkret heisst es, dass wir ein Leben im geschlossenen Kreis leben. Oder ein geschlossener Kreis bei unseren Finanzen. Und wie wir das machen, das schauen wir am 31. Januar konkret an. Und dann auf die eigene Situation bezogen, im Seminar oder Workshop vom 10. Februar, da arbeiten wir wirklich miteinander. Und ich möchte euch empfehlen, wenn ihr merkt, dass es gut wäre, wenn euch jemand rein schaut mal in eure Situation, macht das. Ich habe das immer wieder gemacht, dass ich jemanden zur Seite genommen und gesagt habe, du, ich möchte es mit dir anschauen, ich vertraue dir, dass du bist für mich ein geistlicher Mensch, du bist ein Mensch, der mit Zahlen umgehen kann. Schau du mal mit rein und sag, was du denkst. Ich habe nicht immer alles 1-2 umgesetzt, was die Leute haben gesagt, aber es hat mich sehr geprägt und ich habe sehr viel Hilfe empfangen, wo mir wiederum zum Segen geworden ist. Aber sammle dir Schätze dort, wo sie nicht zerfressen werden, wo sie nicht verrosten, wo sie nicht kaputt oder gestohlen werden, sondern Schätze dort, wo es wirklich zählt. Schätze im Himmel. Jesus hat gesagt, denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Nehmen wir das wörtlich. Ist mein Herz schon im Himmel bei Gott? Also, wir leben zum Glück alle noch und sind hier. Wir dürfen noch viele Menschen mit dieser Liebe in Kontakt bringen und noch viel von dieser Liebe hier auf dieser Welt erleben. Aber sind wir mit unserem geistlichen Herz schon im Himmel? Leben wir vom Himmel aus? Oder sind wir noch ganz in dieser Welt? Jesus sagt, unser Herz soll eigentlich schon dort sein. Und vom Himmel aus den Menschen die Hoffnung zusprechen. Vom Himmel aus das tun, was im Himmel gilt und was Gott möchte. Schon hier in dieser Welt. Und vom Himmel aus die feste Hoffnung und Zuversicht, die Gott uns schenkt, den Menschen zusprechen. Ich wünsche dir und mir, dass wir das Konto im Himmel sprengen mit Schätzen, die wir sammeln. Sicher, wir können uns nicht sprengen. Aber dass wir so viele Schätze sammeln, dass Jesus sagt, du, wo stellen wir das alles hin? Das wünsche ich mir. Dass wir Schätze sammeln im Himmel, wo wir nur staunen können. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du bist so ein wunderbarer Gott, wir können nur staunen. Und du bist nicht einfach ein Gott, dem wir irgendeinen Obolus geben sollen und schauen, dass du brav bist und uns nichts machst, sondern du bist ein nahbarer Gott, der sagt, du bist mit uns und du versorgst uns, du schaust zu uns und du nimmst uns sogar mit ihnen in das, du ehrst uns und mit Würde von der Kompetenz und von der Autorität, dass wir dürfen mittragen, mitgestalten. Dass wir als deine Kinder Erben sind und in deinem Namen dürfen auftreten. Und dürfen auch mit unseren Finanzen umgehen. Hilf uns, dass wir das immer mehr dürfen lernen im Alltag. Und dass unser Umgang mit Besitz und Geld genau so ein leuchtendes Zeugnis ist, wie unser Dienen, wie unser Reden. Ja, dass unser ganzes Leben rundum dein Licht verkündet. Danke, hilfst du uns da. Amen.